Wir möchten fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Evangelium nach Lukas. So lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 17. Lukas-Evangelium, Kapitel 17. Wir studieren heute miteinander die Verse 11 bis 19. Lukas, Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch eine Gegend zwischen Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme, und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samaritaner. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Er sprach aber zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. O Herr Jesus Christus, du großer und hoch erhabener König aller Könige, wir danken dir, dass wir von dir lesen dürfen. Und auch wir wollen uns niederwerfen zu deinen Füßen, Herr, und dir danken. Und so bitten wir dich, dass es dir gefällt, uns auch jetzt in dieser Stunde zu erfüllen mit tiefer Dankbarkeit und mit Lobpreis. Wir bitten dich, dass dein Wort uns berührt, uns verändert und uns dankbarer macht, Herr, dich und unserem Vater im Himmel zu verherrlichen. Herr, dies alles wirk zur Ehre deines Namens in dieser Stunde und zum Wohl deiner Gemeinde. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Letzten Sonntag studierten wir die vorherigen Verse und da haben wir gelernt, dass wir vergessen haben, wer wir sind. Wir haben gelernt, dass wir viel zu gering von Gott denken und darum viel zu groß von uns. Doch Christus lehrte uns, dass selbst wenn wir alles getan haben, was Gott uns befohlen hat, was der Herr uns befohlen hat, dann sollen wir wie sprechen? Was sagt er uns? Wir sollen sprechen: Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben alles getan, was wir zu tun schuldig sind. Wir haben nur das getan, was wir zu tun schuldig sind. Der Herr ist uns nicht zum Dank verpflichtet. Wir stehen niemals in seiner Schuld. Was sagte Christus noch gleich in Vers 9? Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. Gott schuldet uns niemals Dank, aber wir ihm immer. Wir Menschen, wir verdrehen das gerne. Wir meinen, Gott würde uns irgendetwas schuldig sein, zum Beispiel Dank. Und wir erkennen nicht, dass wir in seiner Schuld stehen, dass wir verpflichtet sind, ihm alle Zeit zu danken. Und wie wenig danken wir ihm eigentlich? Wie wenig? Und darum geht es in unserem heutigen Text. Wir haben vergessen, Gott zu danken. Wir haben es unterlassen, dem Herrn gebührend zu danken für all seine Wohltaten. Lasst uns hören, das Wort des Herrn. Nochmal Vers 11. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch eine Gegend zwischen Samaria und Galiläa ging. Also Christus ist immer noch auf dem Weg nach Jerusalem zu dem Ort, wo er sein Leben hingeben will, als Lösegeld für viele. Und er befindet sich hier irgendwo zwischen Samaria und Galiläa. In Galiläa lebten Juden, in Samaria, Samariter. Und Christus ist irgendwo dort in einem Dorf in dieser Gegend. Vers 12. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Also Christus zieht in ein Dorf ein und dort steht weit ab in der Ferne eine Gruppe von Männern, 10 Stück. Und sie kommen nicht näher, weil sie dürfen das gar nicht. Sie sind Aussätzige, das heißt, sie litten unter einer schlimmen Hautkrankheit, wo deine Haut sich verfärbt, weiß wird, im Grunde verfault. Eine Krankheit, die förmlich dein Fleisch frisst und deine Gliedmaßen verunstaltet und sogar abfallen lassen kann. Eine Krankheit, die für die Juden klar als Strafe Gottes für Sünde angesehen wurde. Erinnerst du dich an Mirjam, die Schwester von Mose, wie sie aufbegehrte gegen die Führungsrolle ihres Bruders und rebellisch wurde und anfing, gegen den Mann Gottes zu streiten? Da lesen wir, der Herr schlug sie mit Aussatz. Denn anstatt, dass sie dankbar war, dass sie solch einen Bruder hat, solch einen Führer, der vorangeht, murrte sie gegen ihn und der Herr schlug sie mit Aussatz. Und dann erst nach der Fürsprache des Mose wurde sie wieder gereinigt. Oder denkt an den König Usia, der es wagte, in Selbstüberhebung in den Tempel zu gehen und Rauchopfer darzubringen, was nur die Priester durften. Und Gott schlug ihn mit Aussatz, beginnt an seiner Stirn. Da lesen wir dann in 2. Chronik 26, der Herr hatte ihn geschlagen und der König Usia war aussätzig bis zum Tag seines Todes. Und er wohnte in einem abgesonderten Haus als Aussätziger, denn er war von dem Haus des Herrn ausgeschlossen. Die Juden war klar, Gott schlägt mit Aussatz und auch er nur kann den Aussatz auch wieder heilen. Erinnere dich an das Zeichen, das Mose empfing, als er zu dem Pharao gehen sollte. Er steckte seine Hand in seinen Gewandbausch, zog sie raus und sie war weiß wie Schnee voller Aussatz. Er steckte seine Hand wieder rein, tat sie wieder raus und sie war wieder gesund. Als Zeichen dafür, dass der Herr allein der Herr ist über Leben und Tod. Zu schlagen mit Krankheit und die Krankheit auch wieder zu nehmen. Oder denke an Naaman, der Hauptmann von Aram, der extra nach Israel gesandt wurde, weil da niemand in seinem Land war, der ihn befreien konnte von dem Aussatz. Er hörte, dass der wahre Gott Israels dies tun könnte. So kam er. Er wurde geheilt. Ein Mensch, der von Aussatz geschlagen wurde. Es ist klar, dass nur Gott ihn wieder davon heilen kann. Ein Mensch, der mit Aussatz geschlagen wurde, muss laut dem Gesetz Gottes ausgeschlossen werden von jeglicher menschlicher Gemeinschaft, das heißt auch von deiner Arbeitsgemeinschaft, von deiner Familie, also Hausgemeinschaft. Du musst dein Haus verlassen. Auch von deiner Dorfgemeinschaft, also du musst außerhalb der Stadt leben, und sogar von der gottesdienstlichen Gemeinschaft. Du darfst dich dem Haus Gottes nicht mehr nähern, du kannst Gott nicht mehr anbeten in seinem Haus. Du giltst als unrein. Und darüber hinaus mussten die Aussätzigen genau darauf achten, wie sie vielleicht Leuten begegnen könnten. Darum lesen wir hier, dass sie fern abstanden und sich Jesus nicht näherten. Denn wir lesen in 3. Mose Kapitel 13 ab Vers 45, und der Aussätzige, an dem das Mal ist, seine Kleider sollen zerrissen und sein Kopfhaar soll frei hängen gelassen werden und er soll seinen Bart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein, also dass alle gleich gewarnt sind und sich ihm nicht nähern. All die Tage, die das Mal an ihm ist, soll er unrein sein, unrein ist er, allein soll er wohnen, außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Also die Aussätzigen, die dann außerhalb der Stadt lebten, die durften sich keinem Menschen nahen. Aber diese Aussätzigen bildeten häufig Gemeinschaften, weil sie konnten zusammen sein, die Unrein. Und von so einer Gruppe lesen wir hier. 10 Männer. Und kannst du dir vorstellen, wie das aussah? Wie sie da standen in der Ferne, diese 10 Männer mit zerrissenen Kleidern und langen Haaren und bedeckten Barten. Vielleicht haben so manche von ihnen eine Krücke irgendwie gehabt, weil ihre Füße schon verkrüppelt waren und vielleicht haben sie auch andere Gliedmaßen verloren, wir wissen es nicht. Jedenfalls können wir uns vorstellen, es waren elende Gestalten, die dort in der Ferne standen. Doch anstatt, dass sie jetzt laut ausrufen, unrein, unrein, rufen sie etwas anderes. Vers 13. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Sie sehen Christus und sie erkennen ihn, denn irgendwie müssen sie von ihm gehört haben. Vielleicht haben sie gehört von dem, was wir in Lukas Kapitel 5 gelesen haben. Da kam ein Mann voller Aussatz zu Christus. Er warf sich nieder zu Jesu Füßen und flehte: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Christus rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich sein Aussatz von ihm. Und so müssen sie von diesem Jesus gehört haben. Sie nennen ihn sogar beim Namen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Vielleicht haben sie nur gewartet auf diese Gelegenheit, ihn endlich zu sehen, und da ist er. Er kommt zu ihnen. Und schaut mal, sie fügen sogar noch diesen Titel hinzu: Meister. Das meint eigentlich so viel wie, wörtlich übersetzt, jemand, der über einem steht. Also sie erkennen seine Autorität an. Du hast Befehlsgewalt, du hast Lehrautorität, aber du hast auch Macht über uns, du hast Macht über diese Krankheit. Tatsächlich glauben sie hier in diesem Moment, dass er gewaltig, mächtig genug ist, ihnen zu helfen bei dieser unheilbaren Krankheit. Sie rufen aus: Jesus, Meister, erbarme dich unser, hab Erbarmen mit uns, schau mit Mitleid auf uns, schenk uns Hilfe, sieh unser Elend an, denn es ist groß. Wir wissen, dass nur Gott helfen kann. Natürlich kann nur Gott sie heilen, aber sie glauben in diesem Moment anscheinend, dass dieser Jesus das Werk Gottes tun kann, dass er das Unmögliche möglich machen kann. Und wie sind sie verzweifelt, denn es heißt hier, sie erhoben ihre Stimme, also sie schreien laut zu diesem Herrn und diesem Meister: Erbarme dich über uns. Sie wissen, dass sie unrein, unheilbar krank sind. Und sie wissen, dass sie keine andere Hoffnung haben als diese, dass dieser Jesus sich über sie erbarmt. Und wie reagiert unser Herr und Meister auf solche, die ihn anrufen und die um Erbarmen flehen? Oh, was für einen gnädigen und barmherzigen Herrn haben wir. Vers 14. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Tatsächlich, Christus sieht sie. Er schaut auf sie. Und oh, der Blick des Sohnes Gottes, wenn er seine gnädigen Augen richtet auf Elende, auf die sich selbst nicht helfen können, wenn er doch nur seinen Blick auf sie richtet und ein Wort spricht: So ist alles wohl mit uns. Christus erbarmt sich. Der Meister über Leben und Tod erbarmt sich. Und diese unheilbare Krankheit, sie weicht. Schau, der Herr hilft denen, die wirklich um Erbarmen flehen. Er ist ein freundlicher, ein gnädiger, ein barmherziger Meister, der die nicht übersieht, die mit ihrem Elend zu ihm kommen und seine Hilfe suchen. Vielleicht fühlst du dich ja wie so ein Aussätziger, der von Kopf bis Fuß unrein ist und mit Sünde befleckt. Und vielleicht sagst du: Ich muss in der Ferne stehen, ich bin unwürdig, mich dem Herrn Jesus zu nahen. Dann schau doch, was diese taten. Rufe zu ihm. Er möchte sich erbarmen. Er will seinen barmherzigen Blick auf dich richten und dir seine Gnade schenken. Christus erbarmt sich. Aber schau, was er ihnen als erstes sagt. Er sagt: Zeigt euch den Priestern, geht hin, zeigt euch den Priestern. Denn denen waren allen klar, in 3. Mose, Kapitel 13 und 14, heißt es: Die Priester, die müssen einen Menschen, der Aussatz hatte, erstmal begutachten, genau untersuchen und dann verkündigen, ob er wieder rein ist oder nicht. Christus sagt ihnen, sie sollen tun, was das Gesetz fordert. Und überleg einmal, du dienst dort als Priester. Und da kommen 10. 10, die von einer unheilbaren Krankheit gereinigt wurden. Wenn du dir mal zu Hause Levitikus Kapitel 14 durchliest, was die Priester alles machen mussten, wenn das passiert, was das für eine Prozedur war, wie viele Tage das dauerte, wie viele Opfer sie geben mussten, wie viel Blut da geflossen ist, wie intensiv diese Arbeit war, wenn jemand, der Aussatz hatte, gereinigt wurde. Stell dir vor, was das für ein Zeugnis gewesen sein muss für die ganze Priesterschaft dort im Tempel. 10 von diesen. Tag für Tag, mehrere Tage ging diese Prozedur, über eine Woche, mussten sie sich damit beschäftigen, dass etwas Unmögliches passiert ist. Ihnen allen war klar, dass das das eindeutige Zeichen des Messias ist. In wie viele Jahrhunderte und Jahrtausende hatten sie diese Regelung im Levitikus 14, was getan werden sollte, wenn ein Aussätziger gereinigt wurde, aber wann kam das vor? Es war klar für die Juden, sie sprachen darüber, der Messias wird solches tun, Aussätzige zu reinigen. Und wie groß ist darum ihre Schuld, dass sie sich nicht bekehrten zu dem lebendigen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes. Allen war klar, dies ist ein Werk des Allmächtigen. Er sendet sie sozusagen, um ein Zeugnis zu sein für diese Priester. Und tatsächlich, sie gehorchen ihm, sie machen sich auf dem Weg, und zwar im Glauben. Das heißt, ohne zu sehen, dass sie schon geheilt wurden. Sie machen sich auf und im Gehorsam sehen sie plötzlich, siehe da, sie werden geheilt. Also während sie noch auf dem Weg sind, dem Wort Christi gehorchen und gehen, werden sie plötzlich schlagartig gereinigt von dieser Krankheit. Plötzlich geht da göttliche Kraft aus. Plötzlich werden sie verwandelt, ihre Haut, ihre kranken Zellen, all diese kranken Gliedmaßen. Alles wird erneuert und wiederhergestellt in einem Moment. Ihr Fleisch ist wie neu. Christus hat sie geheilt. Und überlegt euch, wie müssen sie gejubelt haben, wie müssen sie sich die Augen gerieben haben, ob sie vielleicht Träumende sind. Welch eine Freude muss da gewesen sein, wie neu geboren. Frische Haut, wie ein neugeborenes Kind. Unglaublich. Aber wie geht das Ganze nun weiter? Was passiert nun? Vers 15. Einer aber von ihnen kehrte zurück. Als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samaritaner. Christus hatte nicht gesagt, dass man zurückkommen solle, aber einer von diesen 10, ein Samariter oder Samaritaner, man kann beides sagen, er konnte gar nicht anders, als zurückzukehren. Auf dem Weg, als er sieht, dass er geheilt wurde, dreht er sofort um, kommt zurück zu Christus und mit lauter Stimme verherrlicht er Gott. Denn erst rief er mit lauter Stimme um Erbarmen. Aber wenn man das erlebt hat, muss man ebenso mit lauter Stimme die Herrlichkeit Gottes ausrufen für seine unverdiente Gnade. Er preist ihn. Und es reicht nicht bloß, den Herrn anzurufen um Erbarmen. Du musst ihn auch preisen und ihm die Ehre geben, wenn du Erbarmen gefunden hast. Dieser Mann preist auch nicht bloß Gott im Himmel, sondern er gibt Gott die Ehre, indem er dem Sohn die Ehre gibt. Er kommt zu Christus, er wirft sich nieder vor ihm, denn er hat erkannt, dass dieser der Retter ist, der ihn geheilt hat. Er fällt zu den Füßen Jesu und dankt ihm. Er dankt ihm für diese Gnade. Er gibt Christus die Anerkennung da. Gerade dieser Samariter, dieser Fremdling, denn du musst wissen, mit Samaritern sprachen die Juden nicht. Sie galten als unrein. Man sagt über sie, sie kennen Gott nicht. Sie beteten nicht an in Jerusalem. Im Grunde kann man sagen, waren sie eine Sekte, die Juden verabscheuten, die sich ihren eigenen, eigenwilligen Gottesdienst ausgedacht haben auf einem anderen Berg. Sie kannten Gott nicht, sie gehörten nicht zum Volk Gottes. Im Grunde war ein Samariter, das war ein Schimpfwort für einen Juden, ein abgefallener Tor, der meint, Gott zu ehren, aber er tut es nicht. Und gerade dieser Fremdling, gerade dieser ist der einzige von den 10, der zurückkehrte, um Gott zu verherrlichen, Jesus zu danken. Gerade doch der, von dem man denkt, er würde Gott nicht erkennen und würde ihn nicht anbeten. Ist das nicht merkwürdig? Christus spricht das direkt an, Vers 17. Jesus aber antwortet und sprach, sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Also keiner, außer dieser Fremdling kam zurück. Ist das nicht erstaunlich? Erstaunlich zunächst einmal, weil dieser eigentlich ein Fremdling war und Gott doch nicht so verherrlichte, wie die Juden es taten. Aber die doch Gott eigentlich anbeten, die zum Volk Gottes doch eigentlich gehörten, sie danken Gott nicht so, wie sie sollten. nämlich in denen sie zu Christus kam, um ihm die Ehre zu geben. Doch dieser, weil er erkannte, dass dieser Segen einzig und allein durch Christus gewirkt war, kam er zurück zu dem Meister, der von Gott gesandt ist. Und er legt ihn zu seinen Füßen. Und achte darauf, nun steht er nicht mehr fernab, weil jetzt ist er gereinigt. Jetzt kann er kommen und sich direkt zu den Füßen Jesu legen. Und schau mal, Christus schenkt diesen, der zurückgekommen ist, noch mehr. Nämlich nicht nur Reinigung, sondern auch Rettung. Nicht nur Reinigung, sondern auch Rettung. Vers 19. Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Steh auf, hebe dich, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Das heißt, er empfängt noch viel mehr als Reinigung, er erhält Rettung für seine Seele. Also nicht bloß Heilung, Reinigung seines Leibes, sondern die Vergebung seiner Schuld, Erlösung, Rettung vor dem kommenden Zorn Gottes über unreine Sünder. Dass er nun aufgenommen wird in das ewige Königreich Gottes. Diese Rettung ist viel größer und herrlicher als bloß die Heilung von einer Hautkrankheit. Es ist die Befreiung von aller Sünde. Denn ja, er war getrennt von Menschen, er musste fernab stehen, aber sein eigentliches Problem war, dass er fernab stehen musste von Gott. Dass er unrein war. Aber nun ist er gerettet. Er hat geglaubt. Er hat geglaubt an Christus. Glückselig ist er. Was ist mit den anderen 9? Überlegen wir uns das. Sie waren sicherlich überglücklich, dass sie geheilt waren. Sie freuten sich, dass sie das empfangen haben. Aber sie haben Gott nicht die Ehre gegeben, indem sie zurückkamen, um Gott die Ehre zu geben in Christus, seinem Sohn. Um niederzufallen vor den einzigen Retter. Die Heilung hat nicht dazu geführt, dass sie zu Füßen Jesu liegen. Sicher saßen sie da zufrieden und überglücklich am Tisch mit ihrer Familie. Wie schön muss das gewesen sein? Was für eine Feier muss das gegeben haben? Ein großes Freudenfest. Aber schauen wir genauer hin, ist das alles ein Trauerspiel. Denn sie gaben Gott nicht die Ehre, indem sie kamen, um sich vor Christus niederzuwerfen. Dabei sagt Christus in Johannes 5, Vers 23, alle sollen den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Oh, sie geben Gott nicht die Ehre, weil sie eben nicht kommen zu dem Sohn Gottes, um ihm die Ehre zu erweisen. Und da wäre die Rettung für ihre Seelen da gewesen. Das, was unendlich viel mehr wiegt als körperliche Heilung. Denn diese Männer, diese 9, sie werden wieder krank werden und sie sind eines Tages gestorben. Die Frage ist, sind ihre Seelen gerettet? Werden sie hineingehen in das ewige Reich des Sohnes Gottes? Nein, ihre Heilung hat ihnen gereicht. Endlich wieder unter Menschen sein zu dürfen, das hat ihnen gereicht. Sie haben nicht gedacht an ihre Sünde, nicht gedacht daran, dass Christus der Erlöser ist und dass sie kommen müssen, um zu seinen Füßen zu liegen, um ihm zu dienen und ihm zu verherrlichen. Nun, lasst uns bei all dem, was wir jetzt gehört haben, innehalten. Und uns fragen, was mit deiner Seele ist. Reicht es dir, wenn Gott dir vielleicht hier und dort hilft und vielleicht große Dinge getan hat, vielleicht Dinge in deinem Leben in Ordnung gebracht hat? Geht es ja einfach darum, dass du vielleicht Wohlergehen hast. Vielleicht bist du krank und du wünschst dir, dass Gott dir da hilft. Erkennst du nicht, dass es nicht bloß um Wohlergehen geht, sondern um Rettung? Und die Frage, die du dir stellen musst, ist, hast du diesen Glauben? Er sagt, geht hin, dein Glaube hat dich gerettet. Hast du diesen wahren, rettenden Glauben an Christus? Wenn du darauf heute Morgen keine Antwort geben kannst, dann bitte ich dich, dass du mit ganzem Ernst und mit ganzer Hingabe dich dieser Frage widmest. Weißt du denn, du kannst viel feiern und dich freuen über viele Dinge und Gaben, die Gott dir schenkt. Die Frage ist, bist du gerettet? Ja, und so wird man gerettet, wie das hier beschrieben wird. Du kannst das lernen an diesem Aussätzigen. Also erstens, man erkennt sein Elend. Man erkennt, dass man es gar nicht verdient, zu Christus zu kommen. Man müsste fern abstehen. Man verdient es nicht, sich ihm zu nähern. Und du fühlst deine Unreinheit, du fühlst deine Sünde, dass du keine Gemeinschaft haben kannst mit diesem Gott. Das ist das Erste, was du verstehen musst, dass du schuldig bist und unrein vor Gott. Aber dann zweitens musst du im Glauben rufen zu dem Herrn Jesus Christus, dass er sich deiner erbarmt. Du musst zu ihm rufen, wie es heißt in Römer 10, Vers 12, der Herr ist reich, also reich an Erbarmen für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Rufst du den Namen des Herrn Jesus an? Ja, und wenn du kommst, dann komme und wirf dich nieder auf deinem Angesicht vor seine Füße. Preise ihn, danke ihn, gib ihm die Ehre, weil du im Glauben darauf vertrauen darfst, dass er dich rettet. Warum gibt es dieses Schreien vielleicht bei dir nicht? Warum gibt es nicht dieses Rufen wie diese Aussätzigen hier um Erbarmen? J.C. Ryle bringt es gut auf den Punkt. Er sagt, die Antwort auf diese Frage ist kurz und einfach. Der Großteil der Menschheit hat kein Gefühl für Sünde. Sie spüren ihre geistliche Krankheit nicht. Sie sind sich nicht bewusst, dass sie verloren und schuldig sind und am Rande der Hölle stehen. Wenn ein Mensch aber seine Seelenkrankheit erkennt, dann lernt er bald zu beten. Wie der Aussätzige findet er Worte, um seine Not auszudrücken. Er schreit um Hilfe. Wie kommt es dann, dass viele wahre Gläubige oft so kalt beten? Was ist der Grund dafür, dass ihre Gebete so schwach und umherschweifend und lauwarm sind, wie sie es oft sind? Die Antwort ist wieder einmal ganz einfach. Ihr Gefühl der Not ist nicht so tief, wie es sein sollte. Sie sind sich ihrer eigenen Schwäche und Hilflosigkeit nicht wirklich bewusst und deshalb schreien sie nicht inbrünstig nach Barmherzigkeit und Gnade. Zitat Ende. Fühlst du deine Unreinheit, deine Schuld, deine Sünde, dann rufe zu Christus, dass er auf dich blickt, sich deiner erbarmt und dich reinigt. Wirf dich heute zu den Füßen Jesu. Aber lasst mich noch ein Wort an uns Gläubige sprechen. Solche, die vielleicht erlebt haben, dass der Herr Jesus uns reinigt. Ist dieser Bericht nicht überaus wichtig auch für uns? Denn schau, die 9 Juden, die kamen nicht zurück. Die, von denen man gesagt hat, das sind doch die, die zum Volk Gottes gehören. Das sind doch die, die Gott kennen, die ihn doch Anbetung darbringen, wie er es geboten hat in seinem Tempel. Von ihnen heißt es, sie gaben Gott nicht die Ehre. Sie kamen nicht zu Christus, um sich niederzuwerfen. Nur dieser Fremdling. Ist es nicht so, ihr Lieben, dass gerade die, die sich als gläubig verstehen, das heißt die, die sich Christen nennen, die sagen, sie gehören zu dem Volk Gottes, sie gehen in die Kirche, dass gerade bei ihnen in Wahrheit so wenige gefunden werden, die wahrhaftig liegen zu den Füßen Christi, um ihn zu ehren, um ihn zu danken? Das sind ja eigentlich die, die man stets finden müsste, zu den Füßen Jesu, um ihn anzubeten. Und wie oft ist es, dass man sie da gerade nicht findet? Und dass vielleicht jemand, der ein Fremdling ist, vielleicht einer, der in tiefster Gottesferne und Gottlosigkeit gelebt hat, dass ein solcher zum Glauben kommt und Gott wirklich die Ehre gibt. Während die, die sich Christen nennen, in der Gemeinde sitzen und ihre Herzen sind kühl und undankbar und so wenig den Herrn preisend von ganzem Herzen. Sag, wann hat man dich das letzte Mal zu den Füßen Jesu liegen sehen, um ihn zu danken für die Rettung, die du von ihm erfahren hast? Ich spreche nicht von kurzes, flüchtiges, oberflächliches Danken, vielleicht vom Essen oder am Abend, dass der Herr dir einen schönen Tag geschenkt hat. Ich spreche davon, dem Herrn von ganzem Herzen zu preisen für sein Werk, das er getan hat an uns. Wie ehrlich ist dein Dank? Wie ehrlich sind die Lieder, die du singst und deine Gebete? Ist da überhaupt wahrer Dank in deinem Herzen? Oder müsste Christus fragen, wo bist du? Habe ich nicht große und viele Wunder und Wohltaten an dir getan? Habe ich dir nicht viele Gaben geschenkt? Habe ich dir nicht die Erlösung, die Reinigung von aller deiner Schuld geschenkt? Wo bist du? Wo? Warum liegst du nicht zu meinen Füßen, um Gott die Ehre zu geben, indem du mir Dank darbringst? Lasst uns etwas sprechen über Dankbarkeit. Denn Christus wundert sich hier. Sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Wie steht es um deine Dankbarkeit? Findet man dich, wie du täglich zurückkehrst zu Christus im Gebet, zu deinem Meister? Im vorherigen Vergleich ging es Christus doch gerade darum, zu zeigen, wie absurd es ist, dass ein Sklave denkt, er verdient Dank von seinem Herrn. Nein, es ist ganz im Gegenteil so, dass wir Gott zu Dank verpflichtet sind, dass wir ihm Dank schulden. 1000 Dank, Ewigkeit, Dank und Dank und Dank für das, was er für uns getan hat. Ja, wie oft sind wir wie die 9, die eben nicht danken und Christus nicht das geben, was er verdient, obwohl er unfassbare Wunder an uns gewirkt hat und wir erkennen unsere Schuldigkeit nicht, ihm Dank darzubringen. 1 von 10. Ist das vielleicht das Verhältnis, wenn wir mal durchzählen würden hier? 1 von 10, der dem Herrn wirklich Dank darbringt? Der Apostel Paulus beschreibt in Römer Kapitel 1, dass das gerade das ist, was die ungläubigen und gottlosen Menschen kennzeichnet. In Römer 1, Vers 21, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Verstehst du, dass das die große Sünde ist? Gott nicht zu verherrlichen und ihm nicht Dank darzubringen. Denkst vielleicht, das ist eine Kleinigkeit, wenn du vergessen hast zu danken. Die Heilige Schrift zählt Undankbarkeit auf unter den größten Gräueln. Wir finden das in 2. Timotheus Kapitel 3. Paulus spricht von dem Verderbnis der Endzeit. Und da heißt es ab Vers 1, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar. Unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleugner, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht lieben und so weiter. Aufgereiht unter all diesen schweren Sünden ist was? Undankbarkeit. Verstehst du, warum Undankbarkeit so schlimm ist? Weil Undankbarkeit alles auf den Kopf stellt. Es ist der Ausdruck des puren Stolzes und der Selbstüberhebung über Gott nach dem Motto, Gott ist unschuldig, uns zu dienen und uns Gutes zu tun wie unser Sklave und wir sind nicht schuldig, ihm dafür irgendwie Dank zu geben. Wir kehren alles komplett damit um. Genau das ist, was wir hier sehen bei den 9 aussätzigen Männern, die nicht zurückkehren. Sie kamen, um sich bedienen zu lassen, geben aber keinen Dank dafür. Sie enthalten ihm die Ehre. Wir drehen völlig alles auf den Kopf. Im Grunde sagen wir, Gott ist unser Sklave, wir schulden ihm keinen Dank. Er hat alles zu tun, was ihm befohlen ist. Im Grunde ist er ein unnützer Knecht. Dann sagst du so, sowas darf doch gar nicht über unsere Lippen kommen. Das ist, was du sagst damit, wenn du nicht dankst. Verstehst du? Gott hat zu tun, was er zu tun hat. Und er ist keines Dankes schuldig. Verstehst du, was für ein Gräuel diese Sünde der Undankbarkeit ist? Was für eine Beleidigung? Und wie häufig sind wir wie diese 9 Juden, die nicht zurückkehrten? Wie oft sind wir so wenig wie dieser Samaritaner? Ist es nicht so? Überführt dich Gottes Wort nicht? Und es ist jetzt ganz einfach, an irgendwelche anderen zu denken, die du kennst. Das Wort soll dich überführen. Wie häufig ist da kein Dank, sondern Beschwerde und Undankbarkeit und Seufzen? Verstehst du, was für ein Unrecht das eigentlich ist? Und jetzt überleg mal, wie leicht du eigentlich verletzt bist, wenn dir jemand nicht dankt. Vielleicht sogar, wenn es um eine Kleinigkeit geht, die du getan hast. Wie leicht verletzlich du bist, wenn jemand dir nicht dankt. Du ärgerst dich darüber? Das macht dich traurig? Dankst du Gott für seine unzähligen Wohltaten, die er an dir getan hat? Oh, wir sind so vergesslich, was die Wohltaten Gottes angeht. Jeden Tag überschüttet er uns mit Segen im leiblichen, also natürlichen Bereich und im geistlichen Bereich und schenkt uns seinen Sohn und mit ihm das ewige Leben. Und wie viel Dank ist da bei uns? Es muss ja nicht mal sein, dass wir uns vielleicht beschweren. Es kann auch einfach das Fehlen von Dank sein. Einfach das Unterlassen, Gott die Ehre zu geben. J.C. Ryle bringt es wieder so gut auf den Punkt. Er sagt, diese Lektion ist demütigend und zu Herzen gehend und zutiefst lehrreich. Die Besten von uns sind viel zu sehr wie die neuen Aussätzigen. Wir sind eher bereit zu beten als zu preisen. Wir sind eher bereit, Gott um das zu bitten, was wir nicht haben, als ihn für das zu danken, was wir haben. Murren, Klagen und Unzufriedenheit gibt es bei uns im Überfluss. Es gibt in der Tat nur wenige, die ihre empfangene Gnade nicht ständig unter den Scheffel stellen und ihre Nöte und Prüfungen, also Herausforderungen, auf den Berg stellen, dass alle sie sehen. Also man, das, was Gott getan hat, das hält man versteckt und redet nicht darüber. Aber das, wo man meint, man hat Mangel und man hat Kämpfe, das stellt man aufs Podest und sagt, schaut mal, das ist ganz schlimm. Diese Dinge sollten nicht so sein. Aber alle, die den Weg, die Wege der Menschheit kennen, müssen zugeben, dass sie wahr sind. Die weit verbreitete Undankbarkeit der Christen ist die Schande unserer Zeit. Sie ist ein klarer Beweis für unsere geringe Demut. Lasst uns täglich um einen dankbaren Geist beten. Denn dies ist der Geist, den Gott liebt und den er gerne ehrt. David und Paulus waren außerordentlich dankbare Menschen. Ja, dies ist der Geist, der alle der hellsten Heiligen in jedem Zeitalter der Kirche ausgezeichnet hat. Es ist dieser Geist, der die Atmosphäre des Himmels ausmacht. Denn die Engel und die vollkommenen Gerechten loben Gott immer. Dies ist der Geist, der die Quelle des Glücks auf Erden ist. Wenn wir nicht ängstlich sein wollen, dann müssen wir Gott unsere Bitten vortragen, nicht nur mit Gebet und Flehen, sondern auch mit Danksagung, Philipper 4, Vers 6. Vor allem sollten wir um ein tieferes Bewusstsein für unsere eigene Sündhaftigkeit, Schuld und Unwürdigkeit beten. Das ist nämlich das wahre Geheimnis eines dankbaren Geistes. Der Mensch, der täglich seine Schuld gegenüber der Gnade spürt und sich täglich daran erinnert, dass er in Wirklichkeit nichts anderes als die Hölle verdient. Das ist der Mensch, der Gott täglich danken und loben wird. Dankbarkeit ist eine Blume, die niemals gut blühen wird, es sei denn, sie hat eine Wurzel aus tiefer Demut. Zitat Ende. Bist du erfüllt mit diesem Geist der Dankbarkeit oder mit einem Geist der Danklosigkeit? Sind wir von diesem Zeitgeist getrieben, diesem Geist der Beschwerde, der Unzufriedenheit und des Klagens Gott gegenüber? Oder sind wir mit dem Heiligen Geist erfüllt, der uns dazu anleitet, Gott zu loben, ihm zu danken und ihm die Ehre zu geben? Ihr Lieben, die Heiligsten in unserer Mitte, die Heiligsten in unserer Mitte sind diejenigen, die wir am wenigsten nörgeln und seufzen hören, sondern die stets erfüllt sind mit Dank. Überleg einmal, prüf dich mal, wie sehen denn deine Gespräche aus? Denk zunächst einmal daran, dass die Schrift sagt, dass der Mund übergeht von dem, womit das Herz voll ist. An den Worten wird ein Mensch erkannt, sagt Christus. Also denk mal an deine Gespräche, denk mal an deine Gottesgespräche, also an dein Gebet, deinen Gottesdienst. Wie sehen deine Worte da aus? Hört man da eher klagen und bitten und immer nur das bringen, was du angeblich nicht hast? Oder sind deine Gebete erfüllt mit Dank und Lob, Lobpreisung für all die Wohltaten, die der Herr an dir getan hat? Aber denk nicht nur an deine Gottesgespräche, denk auch an deine Selbstgespräche. Also wenn du dir so selbst Gedanken machst, worum kreisen sich deine Gedanken? Was sagst du zu dir und deiner eigenen Seele? Ist da einfach Klagen und Murren und Seufzen? Oder sagst du zu deiner Seele, danke dem Herrn, preise ihm, gib ihm Lob und Dank, denn schau, was er getan hat. Oder denk an deine Gespräche mit deinen Mitmenschen, wenn man dabei stehen könnte, wie du dich unterhältst, welche Telefonate du führst. Was hört man denn da? Hört man da Dank? Oder nur Seufzen und Nörgeln und Unzufriedenheit? Lasst uns alle Gespräche, die wir haben, die Gespräche mit Gott, die Gespräche mit uns selbst, die Gespräche mit unseren Mitmenschen, sie sollten geprägt sein von Dankbarkeit. Es sollte überfließen von Dankbarkeit. Lasst uns nicht geringschätzig sein gegenüber Gottes Wohltaten, sondern lasst uns ihm die Anerkennung geben. Lasst uns ihm Dank geben, denn das sind wir ihm schuldig. Das deutsche Wort danken, das kommt von dem Wort denken. Denn nur wenn man darüber nachdenkt, was man empfangen hat, dann wird man auch Gott die Anerkennung dafür geben. Diese 9 Männer, die nicht zurückkehrten, sie dachten nicht nach. Sie freuten sich einfach über das, was sie da empfangen haben und Schönes, Gutes. Hätten sie doch nachgedacht, dass das, was sie empfangen haben, doch eine Quelle haben muss. Dass sie das doch von jemandem empfangen haben. Hätten sie nachgedacht, was das bedeutet, dass Christus solches tun konnte, was das heißen muss über ihn, dass er der Sohn Gottes ist, der Retter und Erlöser, dann wären sie zurückgekommen, um zu danken. Aber sie dachten nicht nach. Nun, lasst uns nachsinnen über all das, was der Herr getan hat für uns. Und insbesondere, ihr Lieben, lasst uns nachdenken darüber, was es den Herrn Jesus Christus gekostet hat, uns zu reinigen von unserem Aussatz der Sünde. Was es ihm gekostet hat, uns zu erlösen von all unserer Schuld, sodass er über uns sprechen kann. Dein Glaube hat dich gerettet. Du bist selig, glückselig. Du gehst ein in das ewige Leben. Darum lasst uns voller Freude auch dieses Erinnerungsmahl feiern. Weil Paulus hat gesagt in 1. Korinther Kapitel 11, dass Christus gedankt hatte für das Brot, brach er es und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, tut dies zu meinem Gedächtnis. Denkt nach. Erinnert euch immer und immer und immer wieder. Vergegenwärtigt es euch immer und immer wieder, was ich getan habe für euch. Und ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. So lasst uns kommen zu seinen Füßen. Seines Todes gedenken, was er für uns getan hat. Lasst es uns nicht vergessen, dass er starb. Ihr Leben auch starb für unsere Undankbarkeit. Wir haben ihm nicht genug gedankt. Und wie hässlich ist diese Sünde. Aber möge er auch heute wieder mit gnädigen Augen, mit seiner Barm auf uns schauen und uns die Vergebung all unserer Schuld schenken, sie uns neu zusprechen im Herrenmahl und uns dann geistlich neu stärkt, indem er uns erfüllt mit dem Geist der Dankbarkeit. Dank und Ehre sei unserem Retter, der voller Erbarmen ist. Gepriesen sei sein hochheiliger Name in alle Ewigkeit. Amen.